Bevor Thomas jetzt zur Predigt nach oben kommt, möchte ich euch den Text vorlesen, den er für seine Predigt heute zugrunde gelegt hat. Ihr findet ihn in Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging, und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen: Es ist ein Gespenst! Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn.
So? Ich habe mich heute nicht rasiert, deshalb bröschelt das. Besser so? Besser so, jetzt höre ich mich auch. Guten Morgen. Eigentlich wollte ich so anfangen: Ohne Lachen ist kein schöner Tag. Jetzt haben wir schon gelacht. Aber den Witz, den will ich euch trotzdem erzählen. Ein Tourist ist in Israel und kommt auch zum See Genezareth. Dort fragt er einen Bootsführer: Was kostet es denn, über den See zu fahren? Und da sagt der Bootsführer: Naja, 100 Schekel. Da sagt der Tourist drauf: Ey, das ist aber ganz schön teuer. Dann sagt der Bootsführer: Junger Mann, das ist immerhin der See, über den Jesus zu Fuß gegangen ist. Und dann sagt der Tourist: Bei den Preisen würde ich das auch machen, wenn ich das könnte. So sieht man, dass einiges kommerzialisiert wird. Dagi hat den Text vorgelesen: Glauben und seine Wirkung. Petrus, der in dieser Geschichte immer wieder drankommt und auch in anderen Geschichten oftmals die Hauptrolle spielt, wird sich auch hier wieder in den Vordergrund drängen. Also das nächste Mal rasiere ich mich. Ist so besser. Also das nächste Mal rasiere ich mich. Er wird sich in den Vordergrund drängen, denn bei Petrus liegt Vertrauen und Versagen, Stärke und Schwäche, Glaubensmut und Glaubensscheitern sehr eng beieinander. Petrus, könnte ich auch sagen, die Gemeinde. Petrus, / Gemeinde. Ich hoffe, dass wir am Ende der Predigt vielleicht ein paar Parallelen zu Petrus gefunden haben. Jeder für sich und vielleicht die Gemeinde als Ganzes. Wenn wir uns diesen Text mal ein bisschen genauer betrachten, kann man ihn in drei Teile einteilen. Ich habe so für jeden Teil eine Stunde geplant, Wer jetzt noch anrufen will, dass das Essen warm gehalten werden muss, der kann das dann tun. Teil 1. Jesus allein. Jesus hat an diesem Tag und in den vorhergehenden Tagen eine ziemlich harte Zeit durchgemacht. Er hatte gerade erfahren, dass Johannes der Täufer getötet wurde. Er hatte gerade 5000 mal so nebenbei satt gemacht. Es war eine anstrengende Zeit. Und wenn Jesus Mensch geworden ist, dann geht das an die Grenze der Kraft. Auch uns geht es täglich so. Wir werden oft bis an die Grenze der Belastbarkeit geführt. In aller Form. Ob das Berufsleben ist, ob das im Familienleben ist, ob das absoluter Alltag ist, wir kommen an unsere Grenzen. Und jeder von uns hat ein anderes Mittel gefunden, um mit dieser Situation umzugehen. Wie gehe ich damit um, wenn ich an meine Grenzen komme? Der eine zieht sich zurück, der andere wird laut, der nächste versucht, seinen Kummer im Alkohol zu ertränken. Wieder andere ziehen los, um mit irgendjemandem Streit anzufangen. Die Grenze zu erreichen ist oft sehr schmerzhaft. Jesus tut etwas anderes. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Also auch einmal die Ruhe suchen, sich auszuklinken, mal nur für sich zu sein, findet hier seine Widerspiegelung. Jesus geht allein los, um Kraft zu tanken. Er tankt auf. Ob das jetzt auf einem Berg sein muss oder ob wir uns in stille Kämmerlein zurückziehen, ob wir die Bibel nehmen, uns irgendwo hinsetzen, auch mal alleine sein, ohne den Krach der Welt, ohne die Geschwister, ohne die Frau, hat etwas für sich. Sich zurückzuziehen und Kraft zu sammeln, ist eine Stärke, die wir von Jesus lernen können. Denn im Zwiegespräch mit Gott hört man so manches mehr, als wenn man nicht alleine ist. Man lernt wieder zuzuhören. Ja, das muss man lernen. Meine Frau hat mir gesagt, ich habe zwei Fehler. Der erste ist, ich höre nicht richtig zu. Und der zweite ist, was hat sie gleich gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Genauso ist es bei uns Menschen. Wir haben verlernt, zuzuhören. Wirklich zuzuhören. Und Gott brüllt uns nicht an. Nicht immer. Manchmal macht er es schon ganz deutlich. Aber manchmal möchte er auch mit uns ganz allein sein und unseren Glauben stärken und mit uns sprechen. Und das kann ich in der Ruhe. Das kann ich in der Einsamkeit. Auch wenn es nicht einfach ist, diese auszuhalten. Gerade Menschen, die gern unter Menschen sind, haben damit ihre Probleme. Stille auszuhalten. Ich könnte jetzt ein Experiment machen mit euch, wie ihr das schafft, Stille auszuhalten. Also ich habe den Text nicht vergessen. Ich wollte nur wissen, inwieweit ihr es schafft, Stille auszuhalten. In der Schule ist es ganz schlimm. Kinder und Stille aushalten. Dieses Experiment, spätestens nach 30 Sekunden, fängt der Erste an zu babbeln. Und wenn man die Kinder dann fragt, wie lange wart ihr jetzt ruhig, reicht die Zeit von einer bis zu 10 Minuten. Also das Empfinden der Stille ist schon schwierig. Jesus geht also alleine auf den Berg, schickt seine Jünger schon voraus, ans jenseitige Ufer zu fahren. Die Frage, die sich mir hier stellt, ganz persönlich: Wie wollte Jesus ans andere Ufer kommen? Hatte er dort schon den Plan, übers Wasser zu laufen? Ich weiß es nicht. Aber es könnte ja sein. Vielleicht waren auch noch andere Boote am Ufer. Auf jeden Fall sucht er die Nähe von Gott, findet Stärke nach dem stressigen Alltag. Und als es Abend geworden ist, sieht er dann, was auf dem See passiert. Jetzt war Jesus allein. Jetzt kommen wir zu den Jüngern, die allein sind. Bevor ich zum Text komme, will ich mir die Jünger mal ein bisschen näher betrachten. Die sind jetzt also mit Jesus schon ein bisschen unterwegs. Die haben gerade ein gigantisches Wunder von Jesus erlebt, miterlebt. Sie waren dabei. Sie hatten einen riesen Vorteil im Gegensatz zu uns. Wir kennen das ja alles nur vom Hörensagen. Und die waren dabei. Die haben gesehen, wie 5000 Leute mit ein bisschen Brot und ein paar Fischen gesättigt wurden. Die haben das erlebt. Jetzt sind die mit dem Boot auf dem See. Und das sind wieder die Jünger, die typisch Menschen sind. Die Gemeinde, die typisch Menschen sind. Jeder in der Gemeinde hat irgendwo schon ein Wunder erlebt. Von Jesus, mit Jesus. Jeder in der Gemeinde hat es das auch als Wunder erkannt. Jeder dieser Jünger war dabei, als ein Wunder geschehen ist. Jetzt sind die in dem Boot und die sind nicht das erste Mal in einem Boot. Die wissen eigentlich, wie man mit einem Boot umgeht, auch wenn die Wellen mal ein bisschen höher werden. Jetzt kann ich mir aber genau vorstellen, wie das in dem Boot abgegangen ist. Der Kater ist aus dem Haus, die Mäuse tanzen auf dem Tisch. Also Jesus war nicht dabei, die Jünger allein im Boot. Wer hat jetzt das Sagen? Wie kommen wir am besten aus dieser Situation raus? Jeder dieser Jünger hat garantiert irgendwas Kluges gewusst. Und jeder dieser Jünger wollte natürlich seine klugen Gedanken auch durchsetzen. Und dann kommt noch Wind auf. Der eine sagt Hü, der nächste sagt Tot, der dritte sagt, wir drehen uns. Ich kann mir die Situation im Boot sehr gut vorstellen. Die rechte Hand wusste nicht, was die linke machte und sie stolperten übereinander her, haben noch Gegenwind bekommen, nichts funktionierte richtig und sie bekamen Angst. Die Jünger im Boot. Die wissen eigentlich, wie ein Boot funktionieren sollte. Auch bei Gegenwind. Die Gemeinde im Boot. Ups, Parallelen. Der eine weiß, was der andere nicht weiß. Und wenn es ganz eng und dumm läuft, kommt es zu Streitereien. Obwohl wir alle uns Geschwister nennen. Und ich sehe, dass im Großen nicht die Gemeinde Hemsbach, sondern ich denke an alle wiedergeborenen Christen. Die gehen manchmal nicht geschwisterlich miteinander um. Nur weil der eine das so und der andere das so haben will. Und im Gegenwind des Alltags bekommen sie Probleme. Sie werden unglaubwürdig nach außen für die Welt. Und obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten, lassen sie in diesen Momenten den Kapitän eigentlich mal außen vor. Sie wollen ihre Probleme alleine lösen. Immer wieder. Und ich stelle mir das jetzt so wunderbar bildlich vor, jeder dieser Jünger hätte ein Ruder in der Hand. Nun stellt euch mal vor, die arbeiten nicht in einem Takt. Also ich habe dann das Bild einer Galeere im Kopf, wo da vorne einer steht, brumm, brumm, und alles im Gleichschlag rudert. Dort rudert jeder für sich. Und das Boot kommt nicht von der Stelle. Und es kommt noch Gegenwind auf. Die Welt, in der wir leben, stellt sich ja nicht hin und sagt, ach, ihr arme Gemeinde, wir wollen euch mal helfen und unterstützen. Nein, sie zeigen mit dem Finger auf uns, denn die wissen genau, wie es geht und lachen sich über uns kaputt, weil wir es nicht auf die Reihe bringen. Und Jesus hat Geduld. Wenn dort steht, in der vierten Nachtwache, das war also zwischen 3 und 6 am frühen Morgen, die haben also schon eine ganze Weile gestritten und die haben schon eine ganze Weile Furcht gehabt im Boot. Und keiner ist auf die Idee gekommen, wir könnten ja mal beten. Nicht einer. Im Gegenteil, sie sehen Jesus kommen, mit dem sie ja jetzt eine ganze Weile zusammen waren. Sie sehen ihn kommen und ihr Gedanke ist, es ist ein Gespenst. Weil es so unwahrscheinlich ist, dass jemand übers Wasser läuft, dass es für sie nur ein Gespenst sein kann. Es kommt keiner auf die Idee, das ist ja Jesus. Der kommt übers Wasser zu uns, um uns zu helfen. Nein, es ist ein Gespenst. Wir sprechen natürlich in den Gemeinden nicht von Gespenstern. Doch manchmal ist dieses Bild gar nicht so fern. Diese Gespenster, die uns festhalten, hindern, daran zu arbeiten, wirklich den Weg auf Jesus zuzugehen. Es ist schwierig. Das war es für die Jünger im Boot und das ist es heute für uns. Natürlich treffen wir uns jeden Sonntag im Gottesdienst. Natürlich treffen wir uns zu Gemeindeversammlungen. Natürlich freuen wir uns, wenn wir uns einander wiedersehen. Aber nicht immer ist es so, dass wir den Kapitän im Hintergrund in unseren Köpfen haben. Wir wollen es alleine schaffen. Ich krieg das hin. Kraft meiner Wassersuppe. Schaffe ich es, das Problem zu lösen? Ich nehme mich da nicht aus von. Überhaupt nicht. Und jedes Mal nehme ich mir neue vor, beim nächsten Mal denkst du dran. Aber beim nächsten Mal habe ich es schon wieder vergessen. Und ständig kommt mein Boot in irgendeiner Form in Seenot. Ich bekomme Gegenwind. So, jetzt kommt dieses vermeintliche Gespenst auf das Boot zu. Dank an die Technik. Ihr wisst jetzt nicht warum, aber ich hatte die PowerPoint geschickt mit Petus. Als Lehrer ein Rechtschreibfehler drin, aber die Technik hat es noch geändert. Danke. Petrus wagt es. Und dann sind wir wieder bei Petrus. Und Petrus, noch mit Zweifel im Herzen, ruft er: Herr, wenn du es bist, ja, also erstmal dieser Zweifel, doch wenn du es bist, dann sage zu mir, ich soll kommen. Also immer so eine Hintertür. Es könnte ja sein, dass es doch ein Gespenst ist. Petrus und die Gemeinde. So ein kleiner Zweifel bleibt immer. So richtig, mit den Problemen kriege ich es nicht hin. Ich warte auf eine klare Ansage. Und das ist das, was Petrus in diesem Moment braucht. Eine klare Ansage. Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Keine Verhohlebuckelung, nichts, ganz einfach gesagt, Jesus spricht, komm her. Bei Gegenwind. Laut, alles schreit durcheinander. Jesus, seine Stimme war schon markant. Ungefähr wie meine. Gut, war schon recht laut. Und was macht dieser Petrus? Der macht das wie jeder in einer Gemeinde. Jesus ruft, komm, und ich komme. Jesus hat jeden von euch Einzelnen angesprochen, jeden, und hat gesagt, komm. Bei einem etwas leiser, bei dem anderen etwas lauter, bei dem einen öfter, da geht es wieder ums Zuhören, ne? Das dreht sich also alles. Aber er sagt eine eindeutige Ansage, komm. Er sagt nicht, Petrus, komm, sondern er sagt nur, komm her. Wir könnten dort auch Thomas oder Dagmar oder Alexander oder sonst was, komm her. Und wir haben uns auf den Weg gemacht. Alle, jeder einzelne von euch, der Jesus als seinen Heiland angenommen hat, war genau in dieser Situation, wer aus dem Boot gestiegen und hätte übers Wasser laufen können. Jeder von euch. Weil in diesem Moment, als ihr euch entschieden habt, Jesus zu folgen, hat euer Herz so gebrannt, dass ihr alles das geschafft hättet. Die wenigsten haben sich am Strand entschieden, um dann übers Wasser zu laufen. Aber wenn wir dieses Wasser als Bild nehmen für unser Leben, in dem Moment, als wir uns entschieden haben, Jesus als unseren Herrn zu folgen, war alles easy. Das Herz hat gebrannt. Ich wollte erzählen von meinem gefundenen Glauben. Ich wollte davon erzählen, dass Jesus mein Herr ist. Ich war ein neuer Mensch. Und bei dem einen ist es schon etwas länger her und bei dem anderen ist es vielleicht gerade passiert. Trotzdem bitte ich euch, dieses Aha-Erlebnis euch immer wieder ins Gedächtnis zurückzurufen. Denn dann seid ihr der Petrus, der übers Wasser gehen kann, wenn der Herr sagt, komm. Ihr könnt stolz drauf sein, dass ihr übers Wasser laufen könnt. Aber ich will euch gleich wieder runterholen. Und das nicht nur im bildlichen Sinne, denn ihr seid genauso wie Petrus. Und ich bin genauso wie Petrus. Der erste Gegenwind kommt. Und ich gehe unter. Mit einem Mal kommen Zweifel. So der logische Menschenverstand. Ich kann ja eigentlich gar nicht übers Wasser gehen. Was soll das? Die physikalischen Gesetze stimmen hier nicht mehr. Ich vergesse Jesus. Obwohl ich ihn schon vor mir sehe. Und mir bleibt nichts weiter übrig, als zu schreien, Herr, hilf! Und wir sehen hier die Geduld unseres Herrn und die Langmut und den Langmut. Entschuldigung. Wir können 10-mal rufen, Herr, hilf. Wir können es 20-mal rufen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ihr kennt den Film. Ich könnte ins Boot zurückgehen. Halt, Jesus, ich fange nochmal an. Geh übers Wasser, geh unter. Herr, hilf! Der Herr hilft mir hoch, zum Boot zurück, geh wieder raus, lauf wieder los. Vielleicht schaffe ich es jetzt 2 Meter mehr. Aber irgendwo gehe ich doch wieder unter. Und Petrus, der hier wieder mal voranprescht. Ja, es gibt überall welche, die preschen voran, die brennen. Und dann irgendwann geht in die Luft aus. Dieser Petrus geht unter. Er hat den Herr vor Augen und fängt an zu zweifeln. Der Herr ist immer da. Und trotzdem fangen wir an zu zweifeln. Aber wir zweifeln nicht am Herrn, sondern wir zweifeln an uns. Wir zweifeln an uns. Ich kann das nicht. Ich kriege das nicht hin. Und wenn ich dann fast an dem Punkt bin, dass das Wasser in die Nase läuft und ich keine Luft mehr kriege, dann schreie ich, Herr, hilf. Und der Herr hilft. Er lässt euch nicht untergehen. Ihr fallt nur so weit, wie Gottes Hand unter euch ist. Und sie lässt euch nicht untergehen. Wie hat Ede so schön gesagt in Prake? Jesus kommt spätestens früh genug. Und so ist es. Er kommt spätestens früh genug. Manchmal lässt er uns auch untergehen, ein Stück zumindest. Damit wir sehen, was aus unseren Zweifeln mit dem Glauben geschieht. Er lässt uns ein Stück untergehen, aber er hilft uns auch. So wie Petrus die Erfahrung wieder gemacht hat, mit absoluter Hingabe, mit dem absoluten Glauben im Herzen und den Selbstzweifeln und der Angst, die ihn davon wieder abbringen. So geht es uns im Alltag, in den Gemeinden auch immer wieder. Immer wieder stehen wir vor dem Problem zu zweifeln. Wir merken es vielleicht gar nicht bewusst, dass wir zweifeln. Und unsere Gedanken gehen meistens oder sehr oft ihre eigenen Wege. Und trotzdem, Jesus kennt unser Herz. Er weiß, wann es anfängt zu flimmern, weil es Angst hat. Er weiß es. Und er möchte aber auch, dass wir in diesen Situationen erkennen, ohne Jesus geht nichts. Ohne ihn geht nichts. Petrus wäre niemals wieder hochgekommen. Und ich weiß nicht, wie lange er die Luft anhalten kann, ob er es geschafft hätte, bis zum Ufer zu laufen. Wahrscheinlich nicht. Ohne Jesus geht in unserem Leben gar nichts. Der Gegenwind wird kommen. Der Gegenwind ist da. Mal ist er stärker, mal ist er schwächer. Und manchmal haben wir wirklich die Kraft und die feste Überzeugung aus dem Glauben heraus, ja, ich kann gehen. Doch dann werde ich von irgendetwas abgelenkt und ich gehe wieder unter. Jesus sagt zu Petrus, du Kleingläubiger. Und ich arbeite für mich im Kopf sehr oft mit Bildern. Und er sagt es nicht nur zu Petrus. Ich sehe Jesus wirklich neben seinem Vater am Thron stehen, seinem Vater sitzen. Und sie schauen mal wieder wohlwollend auf den kleinen Hirschberg runter. Und Jesus schüttelt mit dem Kopf. Der begreift's nie. Der begreift's nicht. Und sagt, du Kleingläubiger. Und er sagt zu seinem Vater, ich muss dem mal wieder helfen. Und sein Vater sagt, ja, geh. Können wir froh sein, dass der so eine Geduld hat und dass er so einen Überblick hat. Und ich nehme mir jedes Mal wieder vor, beim nächsten Mal brauche ich deine Hilfe nicht. Dann bin ich klug, dann bin ich groß. Pustekuchen. Ich bin genauso wieder ein kleines Kind und brauche die Hilfe meines Vaters und seines Sohnes. Ich wünsche euch allen, dass ihr genau diese Erfahrung machen könnt, die alle Jünger im Boot gemacht haben. Und dann sagen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Der uns immer zur Seite stehen wird. Der für unsere Sünden gestorben ist. Er wird uns immer helfen, wenn wir es denken oder schreien. Jesus, hilf! Er lässt euch nicht im Stich. Ich bin dankbar dafür, dass wir so einen großen Gott haben, der uns aus den Situationen heraushilft. Nicht immer, wie wir es wollen. Aber im Nachgang doch trotzdem zu unserem Guten. Amen.